Hallo und herzlich willkommen zu der heute etwas schaurigen Spezialausgabe unseres Kulturmagazins Pandora auf Radio Okerwelle. Begrüßt Sie Kurt Volland. Schuld daran ist das 16. Braunschweiger Krimi-Festival, das unter dem Motto »Der Herbst wird mörderisch« vom 22. Oktober bis zum 7. November in seinem Programm Hochspannung verspricht. Mehr davon werden wir gleich von Inge Schitkowski erfahren, die als eine der Mittäterinnen der Buchhandlung Graff für die Organisation des literarisch-kriminellen Treibens mit Autorinnen und Autoren, Tatorten und Komplizen verantwortlich ist. Sie schlägt das folgende Musikstück vor, das uns schon einmal auf das mörderische Vergnügen der folgenden knapp 60 Minuten einstimmen soll.
I'd stay the hand of God, but the war is on your lips. How can I brace myself for razor blades on whips? When everything with meaning is shattered, broken, screaming. And I'm lost inside this darkness, and I fear I won't survive. Double tongue, but the only fool hears me. I choose the way to go, but the road won't set me free. 'Cause I wish you'd see me, baby. Save me, I'm going crazy.
Trying to keep us real,
keep us alive. This day we'll die tonight, and there ain't no exception. We shouldn't wait for nothing to wait for. Inside your door, and maybe tomorrow is a better day. Maybe tomorrow.
Sie hören die Pandora-Spezialausgabe auf Radio Okerwelle und wir sind jetzt, wie angekündigt, zu Besuch in der Buchhandlung Graff, um mehr über das Braunschweiger Krimi-Festival 2023 zu erfahren, und zwar von Inge Schitkowski und ihrer Kollegin Monika König. Zuerst einmal herzlichen Dank für die Einladung und vielleicht sagt Frau Schitkowski einmal etwas über die gerade gehörte Musik.
Ja, das war eine finnische Band, Poets of the Fall, und das Stück heißt Tomorrow. Tomorrow will be a better day.
Ist das so ein bisschen Thema vielleicht auch für eine Krimi-Lesung?
Das ist immer ein Thema für Krimi-Lesungen, denn einige von den Thrillern, die spielen ja nicht nur in der Jetztzeit, sondern es gilt ja auch immer ein bisschen was über Zukunftsszenarien. Und das sind ja häufig so leicht dystopische Dinge, die natürlich auch mal eine Rolle spielen können.
Und nun das 16. Festival, da freuen sich ja schon die Krimi-Fans. Und Sie waren schon beim ersten dabei, Frau Schitkowski?
Ja, in der Tat. Das erste Krimi-Festival wurde mir sozusagen ein bisschen in den Schoß gelegt von der Geschäftsleitung der Buchhandlung Graff. Man hatte das vorher schon geplant und dann hieß es, ja, Frau Schitkowski, machen Sie mal.
Gab es ja einen ganz bestimmten Anlass oder einfach so, um das Geschäft mal anzukurbeln?
Naja, es gab schon ein bisschen einen Anlass. Es war in der Zeit, das war ja 2008, als wir es zum ersten Mal gemacht haben, 2007 kamen diese Überlegungen schon auf und da hatte ja die Buchhandlung Graff hier im Braunschweig ein bisschen Konkurrenz durch eine andere Buchhandelskette. Und man hat sich natürlich überlegt, wie kann ich denn die Kunden auch nochmal besser unterhalten, besser binden hier an den stationären Buchhandel. Und im Rahmen dessen kam dann auch die Idee auf, auch in Braunschweig ein Krimi-Festival zu machen.
Und das ging gleich erfolgreich los und ist die Zeit über so geblieben?
Also die ersten 2 Jahre haben wir es ja gemeinsam mit dem Kulturinstitut organisiert. Da gab es dann schon ein bisschen Anschubhilfe, um es mal so zu sagen. Aber ab dem 3. Jahr hat die Buchhandlung Graff als alleiniger Veranstaltung da ein sehr gutes, erfolgreiches Modell schon gehabt.
Können Sie sich im Rückblick noch an besondere Ereignisse oder Gäste erinnern?
Also es gibt eigentlich eine ganze Menge tolle Erlebnisse natürlich, aber etwas Besonderes fand ich war ein Agatha Christie-Abend, den wir mal veranstaltet haben und wo es gelungen ist, dass der Neffe von Agatha Christie, Matthew Pritchard, hier nach Braunschweig gekommen ist, um eben halt etwas zu erzählen über die Grande Dame, so kann man es ja sagen, der Kriminalliteratur. Und das war ein ganz toller Abend, wo er wurde natürlich auch gelesen aus einem Agatha Christie-Buch und im Anschluss gab es auch noch einen Film zu sehen. Und das Ganze fand im Rittersaal der Burg Dankwaderode statt und das war schon etwas Besonderes.
Frau König, Sie sind ja bei den Lesungen dabei. Verläuft das eigentlich immer ganz friedlich, obwohl Raub, Mord und Totschlag Themen des Abends sind?
In den meisten Fällen schon, bis auf die eine Tatsache, dass ich schon einmal tot war.
Ist das jetzt ernst gemeint?
Ich habe mal eine Leiche gespielt, ja.
Das würde ich ganz gerne noch ausführlicher hören. Hat man Sie da benutzt als Schauspielerin oder wie?
Ja, man hat mich erschossen. Es gab mal eine Art Krimi-Spiel, wo man raten musste, wie dieses Ganze funktionierte. Und dann durfte man Fragen stellen und dann wurde man in eine gewisse Richtung geleitet. Und dann gab es irgendwann mal einen Schuss und dann lag ich tot auf der Erde.
Ist das jetzt ja indiskret, wenn ich frage, wer Sie wieder belebt hat?
Keiner.
Frau Schitkowski, gibt es eigentlich Autorinnen oder Autoren, die regelmäßig Gast beim Festival sind?
Ja, das kann man so sagen. Da gibt es einige. Wir haben auch in diesem Jahr ein paar Wiederholungstäter dabei. Und ja, dazu zählt auch Bernhard Eichner, der, glaube ich, doch jetzt inzwischen derjenige ist, der am allerhäufigsten im Krimi-Festival in Braunschweig zu Gast war. Zum 7. Mal dieses Jahr.
Bei dem jedes Mal die Augen leuchten, wenn ich hier ein Interview mit Frau Schitkowski mache. Und einen darf man natürlich nicht vergessen, der damals, glaube ich, seinen ersten Band vorgestellt hat.
Ja, das ist Martin Walker mit seinen Bruno-Krimis. Da will ich eigentlich gar nicht so viel drüber erzählen, weil die Veranstaltung in diesem Jahr, die in der Dankwartstraße dann auch stattfindet, ist ausgebucht.
Und nun zum aktuellen Anlass unseres Gesprächs. Vorgestellt wurde das diesjährige Festival am 24. August und der Kollege Frank Kornert hatte in mehreren Magazinen, so auch bei Pandora, darüber berichtet. Darum können wir uns jetzt kürzer fassen mit einem Überblick, Frau Schitkowski.
Ja, ab dem 22. Oktober bis zum 7. November geht in diesem Jahr das Braunschweiger Krimi-Festival insgesamt mit 36 Veranstaltungen an 23 unterschiedlichen Orten. Und wir haben insgesamt auch 20 Autoren und Autorinnen zu Gast.
Gibt es denn neue Veranstaltungsorte oder Formate?
Also Formate auf jeden Fall, denn wir haben 2 Veranstaltungen, die durch Live-Podcasts begleitet bzw. einen Live-Podcast darstellen. Das ist zum einen hier in Zusammenarbeit mit der Braunschweiger Zeitung der Live-Podcast Tatort Niedersachsen, der am 23. Oktober Caroline Klempke zu Gast haben wird, die ein Buch geschrieben hat, das heißt Totmann-Alarm, und das ist eben die True Crime Geschichte, um es mal so zu sagen. Und das andere, am 3. November ist der Live-Podcast Eat, Read, Sleep von NDR Kultur, der in einem Krimi-Spezial im Martino Katharineum stattfinden wird. Und als Gast ist dort der wunderbare Iva Leon Menger, der einen neuen Thriller namens Angst geschrieben hat, dabei.
Sie haben ja schon angefangen zu berichten über das breit gefächerte Programm. Wo erfährt man denn mehr darüber, Frau Schitkowski?
Also auf jeden Fall natürlich auf unserer Homepage, also auf der Internetseite des Braunschweiger Krimi-Festivals www.braunschweig-bs.de. Dort gibt es nicht nur ausführliche Informationen übers Programm, sondern natürlich auch den Vorverkauf. Das heißt, also wenn ich auf Vorverkauf klicke, dann kann ich auch sehen, für welche Veranstaltung gibt es noch Karten, für welche leider schon nicht mehr.
Nun darf man nicht vergessen, dass ja auch die Veranstaltungsorte und die Veranstaltungen teilweise auch nur einen beschränkten Zuhörerkreis haben.
Ja, das ist richtig. Das betrifft vor allen Dingen unsere kriminalistischen Führungen. Das ist ja nur eine kleine Anzahl an Personen, die eben mit den Führenden sozusagen unterwegs sein kann. Und deswegen sind die natürlich auch immer ganz schnell ausverkauft.
Und eins dürfen wir nicht vergessen, die noch offenen Lesungen sind wirklich nicht weniger empfehlenswert. Vielleicht haben Sie ja einen Tipp für uns.
Aber absolut. Immer habe ich einen Tipp. Eigentlich auch mehrere, aber besonders hervorheben möchte ich heute einen finnischen Autor, der zum allerersten Mal in Braunschweig sein wird, nämlich Antti Tuominen. Und Antti Tuominen wird am 1. November bei Galeria Kaufhof seinen dritten Band der Henri Koskinen-Reihe, wie das so schön heißt, die Biber-Methode vorstellen. Und damit Sie schon mal einen kleinen Eindruck bekommen, habe ich eine kleine Passage vorbereitet aus dem Anfang, damit man weiß, worum es denn da geht. Weil das ist kein Thriller und das ist auch kein herkömmlicher Ermittlungskrimi, sondern Antti Tuominen schreibt ein bisschen schräge, würde ich sagen, und unterhaltsam. Antti Tuominen, die Biber-Methode. Die fremde dunkle Welt duftet nach meiner eigenen, in der ich mich täglich bewege. Nach unserem Abenteuerpark, dem Dein-Mein-Fun. Nach Plastik und Metall, Reinigungs- und Desinfektionsmittel, nach zarten Aromen aus unserem Kaffee, dem Krummkuchen. Die Belüftung surrt und brummt, genau wie bei uns. Und draußen, außerhalb der weitläufigen Halle, wirbelt der Nordwind Schnee auf und stellt die hohen Blechwände auf die Probe. Abgesehen davon ist es still. Ich kann nicht behaupten, dass ich entspannt wäre oder gar unbefangen. Ich bin ein gelernter Versicherungsmathematiker, kein Einbrecher. Trotzdem bin ich in dieser Nacht in den Park der Konkurrenz eingedrungen. Ich habe mir unbefugt Zugang verschafft. Ich brauche Informationen, die ich auf andere Weise nicht beschaffen kann. Gilt das als Diebstahl? Rechtfertigen alle Einbrecher ihre Taten so? Man braucht etwas, also holt man es sich? Und man entwendet ja nur, was man unbedingt benötigt? Ich atme tief ein. Später kann ich über diese Fragen nachdenken. Nicht jetzt. Ich rufe mir in Erinnerung, dass die Eigentümer der Purzelbaumwelt sich in den Monaten ihres rasanten Aufstiegs sehr daneben benommen haben. Sie haben sowohl mich persönlich bedroht, als auch unmissverständlich das Ziel ausgegeben, meinen Park in den Konkurs zu treiben. Je schneller, desto besser. So lauteten die Worte. Ich kann den Elefantenscooter, den Känguru-Ring und den beachtlich hohen Eiffel-Kletterturm erkennen. Und ich wundere mich einmal mehr darüber, dass die Betreiber der Purzelbaumwelt ihren begeisterten Gästen das Ganze zum Nulltarif anbieten können. Wenn man bei den Fakten bleibt, gibt es nur zwei Erklärungen. Entweder streben diese Leute zügig einen Konkurs an oder es gibt Hintermänner, denen Geld vollkommen egal ist. Beide Alternativen erscheinen nicht plausibel. Ich bin immer noch ein Laie, wenn es um unbefugtes Eindringen in Räumlichkeiten geht, aber immerhin habe ich die richtigen Schuhe angezogen. Die bunten, preisgünstigen Sneakers von einer deutschen Supermarktkette sind angenehm weich und haben eine dicke Sohle, die meine Schritte abdämpft. Ich bin nahezu geräuschlos unterwegs. Meine erste Station heute Abend ist der Büroflügel des Parks, gleich hinter der Kletterwand mit Meerkatzen. Ich erwarte nicht, auf dem Schreibtisch des Geschäftsführers einen Bericht zu finden, der alles erklärt, aber Informationen erhoffe ich mir schon. Informationen darüber, wie den Eigentümern der Purzelbaumwelt die Quadratur des Kreises gelungen ist. Das Unmögliche haben sie offenbar möglich gemacht. Gewinne zu generieren, während man ununterbrochene Verluste einfährt. Ich hoffe, am Ende dieses Rundgangs endlich klarer zu sehen. Ich schalte die Lampe aus, versuche ruhig zu atmen. Ruhig und regelmäßig. Es fällt mir schwer. Wie gesagt, Industriespionage und Einbrüche zählen nicht zu meinen Stärken. Endlich beruhigt sich mein Herz. Das Rauschen hinter meiner Stirn ebbt ab. Ich bin mir noch nicht ganz im Klaren darüber, warum ich plötzlich so beunruhigt war. Ich gehe zur Tür, lausche. Aus der Halle dringen Geräusche herüber, ein dumpfes Schlagen. Genau, dieses Schlagen habe ich vor einigen Sekunden schon einmal gehört. Jetzt ist es still. Ich husche über den Flur zurück in die Halle, bleibe an der Wand stehen. Ich warte lange. Nichts. Ich lasse meinen Blick über das Halbdunkel wandern. Von links nach rechts und zurück. Der Eiffelturm, die ebenso turmhohen Kängurus mit dem überdimensionierten Boxhandschuhen und der Biber. Genauer gesagt, der Biber von 18 Metern Durchmesser mit integrierten Hüpfburgen und Rutschen. Die Attraktion schlechthin in diesem Park. Das Ding liegt bäuchlings in der Halle. Ein gigantischer Nager. Ich sehe nur einen Teil. Der Springturm und die Elefanten versperren mir die Sicht. Immerhin sehe ich das Maul des Bibers. Die riesigen weißen Schneidezähne leuchten sogar in der Dunkelheit grellweiß. Aber meine Aufmerksamkeit wird von etwas anderem beansprucht. Am Boden, unter den Zähnen sozusagen, im Maul des Tiers, liegt irgendetwas. Was immer es ist, es liegt ohne Regung. Und der Biber ist so weit entfernt, als dass ich erkennen könnte, was er da gerade vertilgen möchte. Es erscheint unwahrscheinlich, dass jemand diesem Biber etwas zu fressen hingestellt hat. Für einen Mitternachtssnack. Aber es sieht danach aus. Ich will gerade meinen Blick abwenden, als im Bibermaul etwas in Bewegung gerät. Kommt mir jemand entgegen? Schält sich jemand aus der Dunkelheit heraus? Nein, jetzt erkenne ich endlich, womit ich es zu tun habe.
Ganz herzlichen Dank für diese jetzt Spannung verheißende Lektüre und die direkte Begegnung natürlich am
1. November bei Galeria Kaufhof, wo wir aus den Räumlichkeiten eine kleine Erlebniswelt machen wollen.
Irgendwas vom Biber haben Sie vielleicht nicht als Musikstück oder etwas, was richtig jetzt so reinhaut?
Vom Biber nicht, aber ein bisschen was aus Finnland, musikalisches, was auf Englisch natürlich gesungen wird. Old Gods of Asgard mit Take Control.
Rising greenery, fading in.
In der Pandora-Spezialausgabe auf Radio Uckerwelle stellen wir das Braunschweiger Krimi-Festival 2023 vor und wir verlassen nun Inge Schitkowski und Monika König für einen Besuch in der Galerie Wiedermine, denn dort warten schon Thorsten Stelzner und Gesa Gahl. Zur Einstimmung startet Thorsten mit einem Stück gruseliger Lyrik und anschließend erfahren wir mehr über den Auftritt der beiden beim Festival am 23. Oktober.
Die Folter. Ein Monolog. Wissen Sie, in unseren Kreisen reden wir nicht wirklich viel. Wir nicken und verweisen. Dezente Gestik heißt das Spiel. Denn es geht in unserem Business ja immer nur ums Geld, um Treue, um Gefolgschaft und wer letztlich zu uns hält. Und jetzt haben wir erfahren, dass Sie sehr gesprächig sind. Sie quasselten und sabbelten wie ein besoffenes Kind. Und da stellt sich jetzt die Frage, was haben Sie sich dabei gedacht? Haben wir Sie nicht ausreichend mit Schweigegeld bedacht? Johnny, hol doch mal die Zange, die Schere und das Seil, den Schneidbrenner, die Säge und das kleine Beil. Oh Johnny, hol doch mal die Zange, die Schere und das Seil, den Schneidbrenner, die Säge und das kleine Beil. Nein, wir tun das nicht gerne, nur wenn es wirklich nötig wird. Wenn einer unserer Freunde so gar nicht auf uns hört. Ach, nun hören Sie auf zu winseln, das ändert auch nichts mehr. Uns fällt das ohne Ihr Gejaule auch schon ziemlich schwer. Ich wäre jetzt auch viel lieber bei meiner Frau zu Hause. Das können Sie mir ruhig glauben. Die sieht auch klasse aus. Aber nein, Sie mussten ja der ganzen Welt erklären, was wir für schlimme Finger sind. Ja, und jetzt muss ich mich wehren. Johnny, was ist jetzt mit der Zange, der Schere und dem Seil, dem Schneidbrenner, der Säge und dem kleinen Beil? Ja, Johnny, was ist jetzt mit der Zange, der Schere und dem Seil, dem Schneidbrenner, der Säge und dem kleinen Beil? Oh, Foltern, so ein böses Wort, so schlimm soll's gar nicht werden. Wir ändern immer nur den Teil der Basis der Beschwerden. In Ihrem Falle heißt das nur, wer redet, soll verstummen. Und darum muss die Zunge raus. Dann können Sie nur noch summen. Ach so, die Säge und der Brenner, die Zange und das Beil. Ja, die sind dann für die Hände, also für den zweiten Teil. Wir wollen sie ja nicht töten, nur so zum Schweigen bringen. Sie sollen nichts mehr schreiben, nichts mehr zeigen und nichts mehr singen. Ah, da kommt ja schon der Johnny mit der Zange und dem Seil, der Säge, dem Brenner und dem kleinen Beil. Ah, da kommt ja schon der Johnny mit der Zange und dem Seil, der Säge, dem Brenner und dem kleinen Beil. So, dann wollen wir mal. Das geht jetzt auch ganz fix. Wie jetzt eine Betäubung? Ja, dann merken Sie ja nichts. Ja, was, Mensch, Sie leben, was wollen Sie denn noch? Wenn es hier nach Johnny ginge, dann legen Sie im Loch. Klappe zu und Affe tot im besten Sinn des Wortes. Ich weiß ja nicht, ob der beste Weg am Ende immer Mord ist. Ein Exempel statuieren. Wir töten nicht gleich jeden. Im Grunde sind Sie doch ganz fit. Sie können nur nicht reden. Mensch, Johnny, weißt du was? So jetzt ganz ohne Zunge? Da sparen wir ja das Schweigegeld. Ich geb einen aus, mein Junge. Da, 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 da.
Ihr seid wieder beim Krimi-Festival dabei. Kriminell, morbide und fatal, so das Motto. Und das in der Martini-Kirche, Thorsten?
Ja, das ist schon eine ganz eigenartige Kulisse. Ich habe auch überlegt, also, ob man diese morbiden Texte jetzt unbedingt in der Kirche präsentieren muss. Aber manchmal ist es ja, wie soll ich sagen, sehr fruchtbar, wenn sich das auch beißt. Ne? Das Programm mit der Kulisse vielleicht wird vielleicht ein ganz besonderer Abend dann.
Wir sind gespannt. Das Lied, das wir gerade gehört haben, ist ja für diesen Auftritt extra geschaffen.
Naja, es ist im Prinzip für dich extra geschaffen. Als du angerufen hast und hast gesagt, du möchtest mit uns ein Interview machen und du möchtest auf jeden Fall ein neues Lied haben, habe ich mich sofort hingesetzt, diesen Text geschrieben. Ist kein Witz, tatsächlich durch dich animiert diesen Text geschrieben, habe ihn Gesa geschickt. Ja, und jetzt haben wir ein Lied, ne? So geht das.
Du wirst erstaunt sein, wie ich deine Kreativität jetzt anrege, indem ich jetzt zweimal in der Woche anrufe, lieber Thorsten.
Das wollte ich gerade sagen. Ruf mich an.
So, jetzt wollen wir mal hören, derjenige, der davon betroffen ist. Gesa, ist das wirklich immer noch so, dass er dir den Deck schickt und du fängst einfach an zu komponieren?
Ja, es ist tatsächlich, das ist unsere Arbeitsweise und ich würde dich auch ermuntern, oft den Thorsten anzurufen, dann habe ich immer Arbeit, was ich gerne mache.
Nun gibt es ja da ganz unterschiedliche Auftritte von euch. Jetzt, wie gesagt, kriminell, morbide. Ist das ein bisschen schwieriger, solche schaurige Musik zu schaffen?
Könntest du auf spontan was ganz Gruseliges spielen?
Ja.
Man kann das, glaube ich, Thorsten, sich gar nicht vorstellen, wie das entsteht, nicht?
Das ist ja das Sensationelle, weil wir haben ja wirklich Themen von morbide, fatal bis wirklich hoch emotional. Wir haben Lieder über Kinder, über Liebeslieder, wir haben politische Lieder, wir haben diese jetzt extra dieses Krimi-Festival-Programm, wo ja wirklich reihenweise gestorben wird. Und Gesa schafft es tatsächlich jedes Mal, wenn ich ihm einen Text schicke, da eine Musik zu komponieren, wo ich sage, passt, es ist... Ich weiß nicht, wie der Mann das macht. Keine Ahnung. Und ich bin so froh, weil ich wirklich drauf losschreiben kann und sagen kann, hier, Gesa, ich habe einen neuen Text. Und ich weiß, es funktioniert. Das ist ein Traum.
Im Untertitel heißt es bei eurem Auftritt in der Martini-Kirche Lyrik und Musik. Hört sich gut an, aber Lyrik? Ich glaube, wir kriegen auch etwas deftige Prosa zum Krimi-Festival von dir, Thorsten.
Ja, absolut. Diese Geschichten aus meiner, sag ich mal, Braunschweiger Vergangenheit, so, die gehören ja dazu. So, das ist ja ein Liederabend, ein Lyrikabend und eben auch ein Geschichtenabend.
Und wir hören jetzt gleich, welch gruseliges Ereignis Thorsten wieder in Erinnerung gebracht hat.
Gruselig wird es nicht, aber es ist halt eine Geschichte aus meiner Vergangenheit inspiriert. Da wir viel in Braunschweig auftreten, sind wir beide immer auch bestrebt bei neuen Auftritten, auch was Neues zu bieten. Wir können ja nicht mit den gleichen Geschichten und den Liedern wie letztes Jahr auf die Bühne gehen. Da muss schon was Neues kommen. Und dann fange ich halt an, in der Vergangenheit zu wühlen und denke so, ja, das war doch eine coole Geschichte. Und dann schreibe ich das auf. Und die habe ich hier gerade auch vor einer Stunde angefangen. Die ist auch noch nicht fertig. Deinetwegen.
Im unfertigen Zustand. Bitte, Thorsten.
Also die Geschichte, das ist im Prinzip die Fortsetzung einer Geschichte über eine Freundschaft zu meinem Freund Wutz. Und durch diese Freundschaft zu Wutz und die subversiven Treffen in der Schlossstraße, in seiner Küche, mit all diesen Originalen, diesen gefühlten und tatsächlichen Outlaws, dieser wilden 13, landete ich dann auch relativ schnell bei Werner in seiner Lederwerkstatt in der Jahnstraße. Ja, in seiner Werkstatt stand ein 8-Fuß-Kneipen-Billardtisch, den er als Arbeitsplatz nutzte und eben ab und an freimachte, um zu einem Billardturnier zu laden. Und ich war dabei. Und wie ich dabei war. Als ich die Ladentür öffnete, dachte ich noch, es sollte sowas wie ein geheimes Klopfzeichen geben oder ein Türsteher, der ein Codewort einforderte. Aber nix, ich trat ein und war drin und ich war nervös. Und extrem angenehm und positiv überrascht, aber auch überfordert von diesem grotesken, irrealen Gesamtbild, welches sich mir da bot. Ich versuche, dieses comichafte, wimmelbildmäßige Gesamtensemble mal kurz zu beschreiben. Die jetzt verwendeten Namen und Personen sind selbstverständlich frei erfunden, haben mit der realen Welt überhaupt nichts zu tun und auch die Handlung dieses Abends entspringt ausschließlich der Fantasie des Autors. Oder eben auch nicht. Der erste, der sich mir ins Sichtfeld drängte, war Banane. Banane war gerade dabei, eine wahrlich architektonische Meisterleistung zu vollbringen. Er baute einen Joint, eine Tüte. Aus mindestens 20 Blättchen konstruierte er einen mit 100 Kilo Tabak und ich kenne die empfohlene Dosis und Zusammensetzung nicht, mit der entsprechenden Menge an Dope zu füllende, gute Laune stiftende und bewusstseinserweiternde, der Allgemeinheit zugänglich zu machende Schultüte der Extraklasse. Nach meiner ersten Verblüffung und Verwunderung darüber sah ich dann auch all die anderen. Ich will nichts Falsches sagen oder schreiben, denn es gibt ja auch noch Zeitzeugen. Aber ich habe das Gefühl, alle wären da gewesen. Fuzzi, Delle, Sunshine, Ralf, Schmitti, Axel, Werner, Korea, Jens, eben einfach alle. All diese Figuren, diese Charaktere, die so waren, wie wir vom Wasserspielplatz uns immer vorgenommen und eingebildet hatten zu sein. Keiner von ihnen hatte die vermeintliche Freiheit gegen einen Job bei VW, der Nord-LB, der öffentlichen oder bei den Stadtwerken eingetauscht. Alle diese Typen lebten in einem ganz eigenen Paralleluniversum und feierten sich und ihr Leben mit allem, was dazu beitragen konnte, sich in diesem Paralleluniversum heimelig geborgen und wohl zu fühlen. Auf dem vor sich hin bollernden Gas-Marmor-Plattenofen zum Beispiel köchelte eine Flasche Obstler vor sich hin und versuchte mit ihrem ausströmenden Aroma gegen die von Dope geschwängerte Raumluft anzuduften. Die mir Werner mit den Worten feilbot: Na, stellst du auch einen Früchtetee? Wie gesagt, Wimmelbild, Gedächtnislücken, Reizüberflutung und eventuell auch als Nicht- und Niemals-Kiffer etwas benebelt, kann und will ich hier nicht zu sehr ins Detail gehen. Nur um das Angebot der berauschenden Materialien noch zu vervollständigen, Axel, Koka Axel, wie er damals schon hieß oder erst noch genannt werden würde, stand plötzlich neben mir, klappte sein Portemonnaie auf, stierte in das gehend leere Münzfach, an dessen Nähten eingearbeitet sich noch Reste einer pulvrig-weißen Substanz befanden und raunte: Verdammt, kein Tag für Kokser. Und vermittelte damit den Eindruck, dass das jetzt für ihn eigentlich schon das Ende dieses Abends sein würde. Doch ich war mir sicher, obwohl ich die Versorgungslage gar nicht kannte, dass es schon noch die eine oder andere Dosis in diesem Etablissement geben würde, um aus diesem Tag doch noch einen Tag für Kokser zu machen. Also kürzen wir es mal ab. Alle da. Koks, Dope, Früchtetee und natürlich jede Menge Bier am Start und ein Billardtisch. Lasset die Spiele beginnen. Was ich den geneigten Lesern und Zuhörern schon mal mitteilen möchte und was alle anderen im Raum zu diesem Zeitpunkt noch nicht wussten, nichts von diesen Substanzen stand irgendwie irgendwo auf meiner Liste der zu verzehrenden oder zu inhalierenden Werkstoffe. Ich war clean, wollte es auch bleiben und wurde nur etwas entspannter durch das Passivkiffen. Das waren eigentlich ganz hervorragende Bedingungen, dieses Billardturnier, bei dem es auch um Preisgeld und Wetteinnahmen ging, zu gewinnen. Naja, und wie es dann weiterging und ob ich das Turnier gewonnen habe oder nicht, das hören wir dann in der Martinikirche am 23. Oktober. 19 Uhr. Geht's weiter.
Und wir hören jetzt auch noch ein Stück Musik. Da bist du jetzt am Klavier wieder dabei, Gesa. Was hast du da noch ausgesucht?
Ja, ein Lied, das heißt Preacher.
Und was predigt er uns, Gesa?
Das wirst du gleich von Thorsten erfahren.
Schuss fiel Django tot vom Stuhl. Und als der zweite Schuss fiel, dachte Cassidy, wie cool. Als der dritte Schuss fiel allen anderen auf. Es nimmt jetzt diese Party einen ganz, ganz eigenen Lauf. Als der vierte Schuss fiel, flog Mickey ins Gebüsch. Und als der fünfte Schuss fiel, starb Billy unterm Tisch. Und als der sechste Schuss fiel, schwamm Charlie tot im Pool. Und Jesse dachte, weiß ich, Schluss mit dem Sündenfuhl. Da 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 dritte Schuss fiel und Richies Hirn zerbarst, rief Tulip in die Menge, ja, Schlöcher, das war's. Und als der achte Schuss fiel, da stand der Pate auf und blickte augenblicklich in einen schwarzen Lauch. Da 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 da. Als der neunte Schuss fiel, war die Patenschaft vorbei. Und als der zehnte Schuss fiel, ertönte noch ein Schrei. Dann wurde Jack getroffen und gurgelte mit Blut. Und Johnny dachte, Scheiße, die schießen wirklich gut. Da 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 da. Als der zwölfte Schuss fiel, verstummte die Musik. Ein Querschläger zerfetzte des Bandleaders Genick. Und Johnny riss die Arme hoch, er wollte sich ergeben. Dann fiel der nächste Schuss und auch der ging nicht daneben. Da 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 da. Als der letzte Schuss fiel, war es totenstill im Saal. Man hörte nur ein Singsang, es klang leicht klerikal. Dann ertönte eine Stimme, das habt ihr gut gemacht. Und das in meinem Namen, Amen und gute Nacht. Tulip seufzte kurz auf, das tat mal wieder gut. Und Cassidy erfreute sich an so viel frischem Blut. Und Jesse zog genüsslich an seiner Zigarette. Ja, so in Gottesdiensten, das hat Ziel und Etikette. Da 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 da.
So war der Preacher, und wenn das nicht in die Martini-Kirche gehört, ich weiß nicht, was da noch gespielt werden sollte. Mehr von Thorsten und Gesa also am 23. Oktober um 19 Uhr in der Martini-Kirche. Und wir sind jetzt im Rahmen unserer Pandora-Spezialausgabe wieder in der Buchhandlung bei Inge Schitkowski und Monika König. Und die hat für das Krimi-Festival 2023 jetzt auch einen Veranstaltungstipp in Form einer Buchvorstellung.
Ich habe mir Petra Ivanov ausgesucht, die schon 2011 einmal in Braunschweig beim Krimi-Festival war. Da hat sie eine kulinarische Lesung gemacht im damaligen Mövenpick-Hotel. Dieses Mal hat sie ein etwas anderes Buch geschrieben, und zwar Die Verheißung. Da geht es um das Alter, um lange Leben oder länger Leben als überhaupt man kann. Und dazu hat sie ein Buch geschrieben.
Da frage ich nochmal dazwischen, weil es mich ein bisschen auch betrifft. Ist das wirklich nur für Leser und Leserinnen, die ein entsprechendes Alter überschritten haben?
Nein, natürlich nicht. Es geht nur darum, dass man vielleicht doch etwas länger leben kann, als man normal lebt. Also, dass man nicht normal 90 wird, sondern dann vielleicht auch 200. Und dazu könnte ich Ihnen jetzt ein bisschen was vorlesen. Die Verheißung. Juni 2021. Sie waren da. Andrei beschleunigte seine Schritte. Die Birken hoben sich vom Himmel ab, die Stämme hell, die Baumkronen die einzigen Farbtupfer im Grau. Andrei hatte sie immer als Wegweiser zu Gott empfunden. Jetzt bedeuteten sie für ihn Schutz. Er verließ den Feldweg und verschwand in den Wald. Das Moos gab unter seinen Füßen nach. Schon nach wenigen Metern war ihm klar, dass er nicht weit kommen würde. Er sank auf die Knie. Die Mückenschwärme, denen er doch zügiges Gehen entkommen konnte, holten ihn ein. Eine surrende Wolke, die seine Sinne benebelte. Blutsauger, wie sie alle, der Vater, der Bruder, die Welt, der er den Rücken gekehrt hatte, glaubten einzig an die Allmacht des Geldes, erhofften sich davon Erlösung und Freiheit. Nicht einmal vor der Grenze des Todes schreckten sie zurück. Mühsam rappelte sich Andrei hoch, er würde es nicht zulassen, dass sie seine Seele gefangen nahmen. Möwengeschrei, wenn er die Küste erreichte, wäre er gerettet. Er kämpfte sich durch das Dickicht, schob mit bloßen Händen Brennnesseln und Brombeerranken beiseite. Lungenkraut bedeckte den Boden, zarte Blüten, violettblau, die Blätter weiß gepunktet. Darunter die Gebeine der Gulag-Opfer, Andersdenkende wie er. Sulawski war noch immer ein Ort des Todes. Sie kamen näher. Andrei drehte sich nicht um. Er wusste, wie sie aussahen. kurzgeschorene Haare, undurchdringliche Mienen und Hände, die zupacken konnten. Die Tadschiken waren ihm erstmals am vergangenen Sonntag aufgefallen, als die Mönche in festlicher Prozession um das Kloster zogen. Die fahle Sonne spiegelte sich in dem goldenen Knauf des Stocks, den der Archimandrit hielt. Geblendet hatte Andrei den Blick abgewandt. Da hatte er sie bemerkt. Sie standen inmitten einer Schar Touristen, passten jedoch ebenso wenig zu ihnen wie die Mönche in ihren Brokatgewänden. Tadschiken. Früher hatte sein Bruder ausschließlich Russen mit heiklen Aufgaben betraut. Der Firma ging es offenbar schlechter, als er gedacht hatte. Nach der Prozession hatte Andrei alles daran gesetzt, die Sache rasch zu Ende zu bringen. Doch das Wetter durchkreuzte seine Pläne. Der Wind peitschte die Wellen, ungewöhnlich für diese Jahreszeit. Die Fähre legte nicht an, Flugzeuge hoben nicht ab. Die Solowski-Inseln waren von der Welt abgeschnitten. Er hörte das Glucksen der Eiderenten. Der Wald wurde lichter. Andrei kam an blühenden Moltebeerensträuchern vorbei. Er atmete schwer. Die feuchte Hose klebte ihm an den Beinen. Die offene Tundra bot keine Deckung. Er gab ein leichtes Ziel ab. Da vorne, endlich, das Meer. Vereinzelte Schaumkronen zeugten davon, dass das Wasser noch nicht zur Ruhe gekommen war. Keine Schiffe am Horizont, keine Fischerboote. Polarseeschwalben stoben auf, schwangen sich in die Höhe und glitten davon. Sehnsüchtig sah Andrei ihnen nach. Ein Schuss fiel. Andrei rannte auf das Ufer zu, stürzte über die Böschung, zog sich hoch und stolperte weiter. Der Sand war hart. Andrei kam jetzt schneller voran. Er streifte die Jacke ab, zerrte den Pullover über den Kopf, riss sich die Schuhe von den Füßen. Das Meer empfing ihn wie ein alter Feind. Eiskalt und abweisend. Hektisch bewegte er Arme und Beine. Er musste weiter hinausschwimmen, bevor die Kälte ihn lähmte. Noch ein Schuss. Abtauchen. Der Körper taub, die Gedanken glasklar. Schwamm er noch? Dunkel überall, ein Rauschen in den Ohren, Salz auf der Zunge. Ein Glücksgefühl. Stimmen. Schaukeln. Ein Betonklotz auf der Brust. Er kommt zu sich, sagte eine raue Männerstimme. Warmer Atem hauchte seinem Körper Leben ein. Der Betonklotz auf seiner Brust verschwand, war wieder da, verschwand. Haben sie ihn getroffen? Schnauben. Diese Kanaken treffen nicht einmal den Boden unter ihren Füßen. Andrei blinzelte. Ein getötetes Gesicht, grobporig. Darüber der graue Himmel. Jemand führte ihm eine Flasche an den Mund. Weg mit dem Wodka, sagte die raue Stimme. Das arme Schwein schlottert. Jemand schraubte den Deckel auf. Merkt doch keiner. Idiot, mit dem ist nicht zu spaßen. Kein Alkohol, hat er gesagt. Das Gesicht verschwand, die Flasche auch. Andrei versuchte, sich zu bewegen. Er war festgefroren im ewigen Eis. Ein anderes Gesicht tauchte über ihm auf. Wettergegerbt, rissige Lippen. Er wurde mit einer Plane zugedeckt, die nach Fisch roch. Willst du ihm auch noch das Händchen halten? Die raue Stimme klang spöttisch. Ein wenig Wärme kehrte in Andreis Körper zurück. Seine Zähne begannen aufeinander zu schlagen. Man hatte ihn aus dem Wasser gezogen. Aber da war doch gar kein Boot gewesen. Er versuchte, sich aufzusetzen. Sein Arm gab unter ihm nach. Und er landete auf dem Rücken. Am Himmel jagten sich die Wolken. Ihm wurde schwindelig. Er schloss die Augen, wartete ein paar Minuten, stemmte sich wieder hoch. Diesmal schaffte er es auf die Knie. Abgeblätterte Farbe, ein mehrfach geflicktes Netz. Er befand sich auf einem Fischerboot. Hinter der Reling sah er den Strand. Die Tadschiken sind weg. Zwischen den rissigen Lippen steckte jetzt eine Zigarette. Andrei hörte Bedauern in der Stimme seines Retters. War er... Andrei versuchte, den Gedanken zu Ende zu denken. Doch auf einmal fühlte er sich so müde, dass er nur noch schlafen wollte. Bleib wach! Wer hatte das gesagt? Traue niemanden! Der Motor tuckerte und das Boot änderte seinen Kurs. Gischt spritzte an Deck. Warum kreisten keine Vögel über ihnen? Wo war der Tagesfang? Andrei drehte den Kopf. Die Insel war weg. Archangelsk, flüsterte er. Muss nach Archangelsk. Der Motor wurde gedrosselt. Backbord tauchten die Umrisse einer Yacht auf. Andreis Unruhe wuchs. Der Motor befand sich jetzt im Leerlauf. Der Fischer mit der rauen Stimme rief dem Kapitän der Yacht etwas zu. Taue flogen durch die Luft. Zeit umzusteigen, Kumpel. Die beiden Fischer zogen ihm eine Rettungsweste an und halfen ihm auf die Beine. Sie führten ihn zur Reling. Das Boot schlug gegen die Fender der Yacht. Andrei musste sich mit beiden Händen festhalten, um nicht hinzufallen. Dieselgestank. Männer mit Bootshaken griffen nach ihm. Andrei schwebte in der Luft. Das Fischerboot wendete. Auf einmal begriff er, dass er dem Feind direkt in die Arme gelaufen war. Mit klammen Fingern fummelte er an den Verschlüssen der Weste. Zwei Männer packten ihn unter den Achseln und zogen ihn hoch. Willkommen an Bord. Der Mann, der ihn begrüßte, sah gepflegt aus, er trug teure Kleidung und strahlte Zuversicht aus. André erkannte ihn sofort. Er wollte zurückweichen. Es waren nur wenige Schritte bis zur Reling. Ein Sprung und er wäre gerettet. Warum gehorchte ihm sein Körper nicht? »Du brauchst keine Angst zu haben, du wirst nichts spüren.« Der Mann lächelte und zeigte dabei gleichmäßige weiße Zähne. »Nein«, rief André, »nein, bitte.« Der Wind trug seine Stimme fort und sie verlor sich über dem weißen Meer. Das war der kleine Ausschnitt von Petra Iwanow, Die Verheißung. Diese Veranstaltung könnten Sie noch buchen, weil es gibt noch Karten für den Schweizer Krimiabend und sie ist nicht alleine, sondern Christine Brandt ist auch dabei. Also, das Ganze findet am Montag, den 30.10. in der Braunschweigischen Landessparkasse in der Dankwartstraße statt.
Wir legen noch einen Musikwunsch von Inge Schitkowski auf und damit bleiben wir beim Autor Antti Tuominen mit Ostkontroll und Sankarin Tango, übersetzt Finnisch Tango.
Merta kerran runon lausui hän. Mysteerin sen syövereissä vietti elämän. Alla synkän valtameren varjois vaeltaa. Etsi tietä valon luokse armaan ainiaan. Yksin sankar yöhön syvemmälle matkaa pois. Se taakka hänen harteillaan kuin lupaus aina ois. Täs pelissä tän arri lyödään maahan aina vaan. Vaan hetki kuolos lepoo suodaan jo takas kutsutaan. Aika särkyy ikuisuuteen, laukaus kajahtaa. Ei onnellista loppua hän kohtaa milloinkaan. Niin monta kertaa kerrottu tää tarina jo on. Sankarilla tuhat kasvoa, polku lohduton. Yksin sankar yön syvemmälle matkaa pois. Se taakka hänen harteillaan kuin lupaus aina ois. Täs pelissä tän narri lyödään maahan aina vaan. Vaan hetki kuos lepoo suodaan jo takas kutsutaan. Täs pelissä tän narri lyödään maahan aina vaan. Vaan hetki kuos lepoo suodaan jo takas kutsutaan.
Wir sind in unserer Pandora-Spezialausgabe auf Radio Okerwelle jetzt mit Lesung und Musik eingestimmt auf das 16. Braunschweiger Krimi-Festival und ich würde Frau Schitkowski bitten, uns Veranstaltungen zu nennen, bei denen wir noch eine Chance haben, Tickets zu bekommen.
Also da würde ich gerne nochmal eine Empfehlung aussprechen, natürlich für unsere Auftaktveranstaltung, die in der Buchhandlung Graf stattfindet. Am 22. Oktober, da haben wir Karen M. McManus zu Gast. Sie ist eine US-Amerikanerin und hat ja mit ihrer Reihe One of Us is Lying wirklich ein ganz, ganz tolle Thriller-Reihe geschrieben. One of Us is Back ist dann der aktuelle Titel, also das ist eine Trilogie. Sie war sogar 2019 für den Deutschen Jugendpreis nominiert. Also das ist auch ein kleines Qualitätsmerkmal. Und das Schöne ist, die Bücher, die sind nicht nur für die Jugendlichen, sondern da können sich alle Altersstufen wiederfinden. Außerdem, wir haben vorhin ihn ja schon erwähnt, kann ich nicht umhin, Bernhard Eichner wird den Abschlussband seiner David-Bronski-Reihe vorstellen, Bildrauschen. Das ist am 24. Oktober und diese Veranstaltung findet ausnahmsweise mal nicht in Braunschweig statt, sondern in Wolfenbüttel, in dem ganz wunderbaren Lessing-Theater. Und da gibt es auch noch Karten für. Und eine weitere Empfehlung würde ich persönlich gerne aussprechen für den 26. Oktober. Da wird um 19 Uhr in den Räumlichkeiten des alten Bahnhofs von der Braunschweigischen Landessparkasse auch eine etwas andere, besondere Veranstaltung stattfinden. Jasmin Sibai wird ihr Buch Punkt vorstellen, was zum Teil Kriminalroman, aber auch sehr viel mehr ist und von unseren Auszubildenden der Buchhandlung Graff von den Graffitis präsentiert wird.
Sie hatten vorhin schon genannt den Internetauftritt für das Krimi-Festival. Ist das auch die Möglichkeit, an Tickets zu kommen?
Ja, in der Tat. Wenn man also bestellen möchte, dann sollte man das über dieses Portal tun, auf der Internetseite. Man kann aber natürlich Eintrittskarten auch direkt in der Buchhandlung bei uns unten an der Kasse kaufen.
Einen kleinen Trost haben wir noch für alle, die leer ausgegangen sind. Wir werden in unserem Kulturmagazin wie in jedem Jahr eine Auswahl von Lesungen in Kurzform nach dem Festival vorstellen. Das ist zwar kein Ersatz dafür, die Autorinnen und Autoren live zu erleben, aber sie bekommen doch eine Vorstellung, was die Buchhandlung Graff und das Team mit Inge Schiedkowski und Monika König geleistet haben, um Krimi-Fans eine so vielfältige Begegnung an ganz unterschiedlichen Orten mit aktueller, spannender Lektüre zu ermöglichen. Im Namen aller also ganz herzlichen Dank und gestatten Sie die unverschämte Frage, Frau Schiedkowski, wann beginnen die Vorbereitungen für das 17. Festival?
Ehrlich gesagt, die haben schon begonnen. Es wird auch immer früher in unseren Planungen. Wir haben schon was ganz Tolles an Land gezogen, möchte ich mal sagen. Darf ich aber offiziell noch nicht drüber sprechen. Auf jeden Fall kann ich aber schon mal sagen, im Zeitraum dann ab dem 20. Oktober 2024, da wird es wieder spannend werden. Das steht schon fest, wahrscheinlich bis Anfang November. Ne? So ganz den Endpunkt kann man ja immer nicht so festlegen. Aber merken Sie sich Sonntag, den 20. Oktober, da kommt ein echtes Highlight nach Braunschweig.
Sie schmunzelt. Eine kleine Andeutung, auf was wir uns da schon freuen können, Frau Schiedkowski.
Also auf jeden Fall natürlich ein sehr beliebter Autor. Seine Bücher spielen nicht in Deutschland, er ist aber ein gebürtiger Deutscher. Wir reisen ein wenig nach Westen in seinen Werken und es gibt auch Verfilmungen. Und wer das jetzt errät, der kann sich vielleicht melden. Sie können es versuchen, erraten Sie es, seien Sie mutig, schreiben Sie eine E-Mail an das Krimi-Festival, krimifestival@graff.de. Wer es richtig errät, der gewinnt Karten für das diesjährige Braunschweiger Krimi-Festival. Da stelle ich drei Veranstaltungen zur Auswahl, dass es dann terminlich auch passen kann.
Und da bitte ich nochmal drum, weil das eben so schnell ging. An welche Adresse muss man sich wenden, damit man vielleicht sogar zwei Karten gewinnt?
krimifestival@graff.de. Man findet die Adresse auch natürlich auf der Homepage des Krimi-Festivals www.krimifestival-bs.de und geht dort auf Kontakt, dann kann man direkt schreiben. Der Einsendeschluss, der ist Mittwoch, der 27. September um 12 Uhr mittags. Und anschließend werden dann die Gewinner von uns per E-Mail benachrichtigt und dann machen wir richtige Veranstaltungen für denjenigen dann schon aus.
Und in einem Jahr sind wir natürlich wieder dabei. Vielen Dank, Frau Schiedkowski, und vielleicht noch ein Schlusswort.
Also ich danke Ihnen natürlich wie immer für diese wunderbare Möglichkeit, hier in der Sendung zu Gast sein zu dürfen und wünsche allen Krimi-Fans und auch allen anderen einen schönen Spätsommer und wir sehen uns dann im Oktober beim Braunschweiger Krimi-Festival.
Und vielleicht sehen wir uns da auch. Auf alle Fälle werden wir uns hören, denn die Kulturredaktion wird, wie angekündigt, bei fast allen Lesungen dabei sein und darüber in Ausschnitten berichten. Wir wünschen allen für das Gelingen des Krimi-Festivals 2023 Verantwortlichen einen mitunter schaurigen, aber immer guten Verlauf und sind natürlich gespannt, wer als Promi-Überraschungsgast 2024 eingeladen ist. Aber vielleicht hat einer von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, das Glück, per Mail 2 Tickets zu gewinnen. Bleiben Sie gesund, einen weiteren guten Verlauf des Tages und tschüss, Ihr Kurt Volland. Und Inge Schiedkowski verabschiedet sich mit den Poets of the Fall und einem Stück, dessen Titel nur bedingt zur Sendung passt, No End, No Beginning.
had a wild desire, born on my aim to take us ever higher. In our love we are birds of prey, every cry serves to lead astray. So carry my ache and you will know the feeling. Inside I am weak, but for this love I'm bearing. So breathe your life in my shades of gray. Kill that.